zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, auch von meiner Seite noch ein ganz herzliches Willkommen und willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Philosophieabends. Mein Name ist Dominik Fröhlich, ich bin einer der Studienleiter der Akademie und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend so zahlreich erschienen sind zu unserem Programm Glauben und Wissen. Was wissen wir also bisher? Zumindest wohl dieses, dass das Verhältnis von Glauben und Wissen recht problematisch daherkommt, weswegen wir uns nun die Zeit nehmen wollen, Rückfragen an unseren Referenten zu stellen oder wichtige bzw. erhellende Kommentare vorzubringen. Bevor nun aber Sie aus dem Publikum die umstehenden Mikrofone nutzen können, hätte ich selbst noch zwei, drei kurze Nachfragen an Herrn Schmidt, die ich natürlich auch Ihnen nicht vorenthalten möchte. Also, meine erste Frage an Sie, lieber Herr Schmidt, bezieht sich auf den komplexen Zusammenhang von Glauben und Wissen. Sie führten eben aus, dass sich das nachmetaphysische Denken nur dann selbst versteht, wenn es sich zu seinem anderen, nämlich dem religiösen Glauben, in ein produktives Verhältnis setzt. Meine Frage lautet nun, woher kann eine sich vom Glauben emanzipierte Vernunft, also die Vernunft des 21. Jahrhunderts, woher kann diese Vernunft eigentlich wissen, dass das, was sie sich als Glauben entgegensetzt, auch tatsächlich religiöser Glaube ist? Sie dürfen darauf gleich antworten.
Achso, direkt, nicht damit. Ja, das ist eine gute Frage, weil es zu den Aspekten der Habermasschen Religionstheorie gehört, die ich selbst und andere, die so denken, wie ich immer wieder auch kritisieren. Das Habermas sagt, das nachmetaphysische Denken kann sich eigentlich keinen philosophischen Begriff von der Religion machen. Die Religion, das ist so ein Lieblingswort von ihm, ist opak, also undurchdringlich. Wir können gewissermaßen als von der Warte des säkularen Denkens nur beschreiben, welche Wirkung das hat. Und das finde ich eigentlich unbefriedigend, weil wenn man eben aus der Perspektive säkularer Vernunft etwas über Religion sagen möchte, dann braucht man auch einen säkularen philosophischen Begriff der Vernunft. Und so verstehe ich zum Beispiel Religionsphilosophie. Und Autoren wie Kant, wie Hegel oder auch Schleiermacher als Philosoph, Kierkegaard, aber auch die amerikanischen Pragmatisten, die da kurz genannt worden sind, William James wäre so ein Autor. Also es gibt Philosophen, die natürlich so etwas wie einen säkularen Religionsbegriff vorlegen. Da kann man natürlich auch wieder streiten, wer jetzt den richtigen vorlegt. Aber ich halte das für ein Desiderat, das Sie da beschreiben. Also Habermas hat immer die Gefahr, wittert immer die Gefahr, dass das eine Art, wie soll ich sagen, Kolonialisierung ist. Wenn der säkulare Philosoph sagt, worum es im Glauben eigentlich geht. Das zum Beispiel stört ihm an der hegelschen Philosophie. Also Hegel ist jemand, der versucht hat, als Philosoph zu sagen, was Religion ist. Und dann sagt Habermas, das ist sozusagen, ja, das ist eine Ausbeutungsstrategie. Also nur der Glaubende kann wissen, worum es im Glauben geht. Das heißt aber dann, und das ist meine letzte Bemerkung zu dieser Frage, das heißt aber dann, dass man so etwas wie die Selbstreflexion des Glaubens dann auch der gläubigen Institution selbst überlassen muss. Also wenn man auf Religionsphilosophie verzichtet, dann braucht man Theologie. Also muss die säkulare Vernunft, die so keusch sein möchte wie Habermas, eigentlich fordern, dass es Theologie gibt. Das wäre eine wissenschaftstheoretische Konsequenz davon.
Das leitet ziemlich gut über zu einer weiteren Frage, die ich vorbereitet habe, nämlich was denn Herr Habermas von der Theologie an unseren Universitäten hält. Kann Theologie als Lehre von Gott Wissenschaft sein? Seiner Meinung nach.
Ja, ich bin ja Sprecher eines Graduiertenkollegs Theologie als Wissenschaft und es ist keine Schwierigkeit, jetzt seit 10 Jahren gute Fördergelder von der DFG abzuziehen, weil es natürlich eine große Frage ist, weil kein Mensch diese Frage wirklich beantworten kann. Nein, aber ernsthaft, es ist eine wichtige Frage für unseren Wissenschaftsbetrieb. Denn wenn uns auf die Frage, was Theologie ist, im Unterschied zu, sagen wir, Vergleichen der Religionswissenschaft oder Religionsethnologie nur einfällt, naja, das ist irgendwie so ein Studium der Religion im Namen des Herrn, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, also nur die Konfessionsbindung als spezifische Differenz einfällt, dann ist das zu wenig. Und vielleicht könnte da der Anschluss von Habermas helfen. Also es ist eine Form der, also Theologie muss eine Wissenschaftsform sein, die von anderen Wissenschaften der Religion unterschieden ist. Das ist also auf der einen Seite eine rationale Argumentation, die sich aber anschließt an die Binnenperspektive dieser jeweiligen Religion. Und das haben zum Beispiel nach Habermas die großen Synthesen der mittelalterlichen Theologie geleistet. Also er spricht mit großem Respekt von Thomas von Aquin. Ja. Und dort haben wir natürlich auch die, ja, wenn Sie so wollen, das Zusammenfallen von Universität und Theologie. Die modernen, oder sagen wir, die europäischen Universitäten sind zunächst einmal theologische Einrichtungen. Das ist der Schritt von der Kathedralschule oder von der Ordensschule hin zu einer freien Universität. Und auch Philosophie war zunächst einmal von Theologen, von Mönchen, von Ordensleuten betriebene Philosophie. Das sieht Habermas. Wenn sich jetzt aber Glauben und Wissen getrennt haben, wenn die Philosophie nur noch zurückschaut auf ihr Erbe und wenn der Glaube, Habermas ist ja da eher da ein Fan von Kierkegaard als von Thomas von Aquin, wenn der Glaube wirklich das radikal andere zur Vernunft ist, dann ist die Möglichkeit der Synthese zerbrochen. Also Habermas hat keine gute wissenschaftstheoretische Antwort, was Theologie soll. Er schätzt aber das, was Theologen machen. Also er ist ja in einem engen Kontakt zu Theologen und interessanterweise fast mehrheitlich zu katholischen Theologen. Es gibt ja ganz wenige evangelische Theologen, die sich auf Habermas beziehen. Sehr viele, aber katholische Theologen. Vielleicht ist das, weil sie bei Habermas noch so etwas wittern wie eine Sympathie für die große Synthese von Glauben und Wissen. Die ist zwar nicht mehr möglich, aber es gibt dieses melancholische Bewusstsein eines säkularen Philosophen, wie großartig das eigentlich gewesen ist. Also Spurenelemente der Synthese von Glauben und Wissen im Modus einer systematischen Theologie. Also da gibt es so eine wehmütige Anlehnung an das Gebäude der katholischen Theologie. Und ich glaube, das wittern katholische Theologen und Autoren wie Johann Baptist Metz oder andere, ja, oder wenn man sich auch eben einfach Dissertationen anschaut. Es gibt unzählig viele Dissertationen über Habermas von katholischen Theologien, nach meinem Wissen nur eine evangelisch-systematische Auseinandersetzung.
Ja, vielen Dank. Bei dieser Sympathie möchte ich auch gleich einhaken. Akzeptiert man nämlich einmal die These von Habermas, dass die Funktion der Religion heute in der Aufrechterhaltung einer lebendigen rituellen Praxis besteht, dann muss doch die Frage erlaubt sein, warum gerade das die Philosophie nicht leisten können soll. Ist es nicht denkbar, dass die Philosophie ihre eigene Praxis, eine Art Dienst an der Wahrheit, ausbildet, wodurch die Religion dann tatsächlich überflüssig gemacht würde?
Das ist eine ausgezeichnete Frage, die habe ich Habermas heute Nachmittag nach dem zweiten Stück Käsekuchen auch gestellt. Nein, jetzt aber ernsthaft. Denn wenn es so ist, dass die säkulare Vernunft so etwas braucht wie den Bezug auf Ritualisierung, dann kann man sich ja fragen, warum soll eine säkulare Kultur, auch eine säkulare wissenschaftliche Kultur, nicht ihre eigenen Ritualisierungen hervorrufen. Also der deutsche Idealismus hat zum Beispiel von einer Mythologie der Vernunft gesprochen. Oder Hegel hat gesagt, die Philosophie ist der wahre Gottesdienst. Das klingt so ein bisschen verschwurbelt, aber dahinter steckt ein sehr ernsthafter Gedanke. Philosophie ist methodisch geleitete Wahrheitssuche. Und im Prinzip macht der wissenschaftliche Philosoph nichts anderes als der Mystiker oder der auf der spirituellen Reise befindliche Ordensmann. Er ist nur der Wahrheit verpflichtet und versucht durch Disziplin von seinen eigenen Bedürfnissen abzusehen. Und wenn man so kann man Philosophie auch beschreiben, als der Versuch, unabhängig von meinen Launen und Grillen und Bedürfnissen, mich nur durch eine geordnete, disziplinierte Lebens- und Arbeitsweise auf die Wahrheitssuche zu machen. Und warum soll das nicht auch ein sozusagen säkulares Ersatzritual sein? Ich glaube, Habermas, und das war heute Mittag auch wieder spürbar, und das sieht man auch in vielen Veröffentlichungen, wie soll ich sagen, da gehen Alarmglocken an, wenn man das sagt, dass auch die säkulare Vernunft oder die säkulare Kultur ihre eigenen Rituale schaffen kann. Das fällt sofort oder sowas wie Faschismusverdacht. Also das ist Neuheidentum. Also wir haben gute Rituale und das sind die Rituale der christlichen Religion. Und also nach dem Motto, das hatten wir schon mal, das habe ich als junger Flakhelfer erlebt, was es heißt, eine nachchristliche rituelle Kultur wieder zu schaffen, mit Fackelumzügen und alles, was dazu gehört. Also ich glaube, das ist so eine persönlich-biografische, ich will nicht sagen Aversion, aber das, so muss man erklären, also der Versuch, noch einmal, postchristliche Rituale zu denken, fällt bei Habermas sofort unter den Verdacht des Neuheidentums und damit sind wir auf so einer schiefen Ebene hin zu sozusagen neuen faschistoiden Formen eines politischen Kultes. Und deshalb ist diese Tür zu für ihn. Ja.
Wenn wir von Philosophie als Ersatzreligion sprechen, haben Sie sowas beispielsweise in Indien erlebt, wo Sie sich ja bis vor kurzem noch aufgehalten haben?
Naja, ich meine, also was man da ja natürlich sieht, ist der unglaubliche religiöse Pluralismus mit einer unglaublichen Vitalität. Und da sieht man ja eigentlich gar keine wirklich säkulare Kultur in dem Sinne. Es gibt einige säkulare Institutionen, die funktionieren, noch das Parlament und noch die Gerichte, also gerade der oberste Gerichtshof spielt eine ganz wichtige Rolle zurzeit in Indien politisch. Also es sind säkulare Institutionen, würde ich sagen, aber eine wirklich säkulare Kultur. Also es ist durchaus von der Religiosität bis hin in Kleidung und das ständige Präsentsein von religiösen Vollzugsformen. Also in dem Sinn nach unseren Maßstäben eigentlich keine säkulare Kultur. Es ist eine multireligiöse Kultur mit säkularen Institutionen, die größte funktionierende Demokratie der Welt, das muss man auch sagen. Das ist eine Spannung zwischen säkularen Institutionen und religiöser Kultur.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, bitte.
Ich möchte nochmal zurückgehen, wo wir gerade fast gewesen sind, wo Sie gesagt haben, dass, also Stichwort ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Begräbnis, Max Frisch und so diese existenzielle Erfahrung, wie Sie ja sehr eindrücklich geschildert haben, da fehlt was. Und da haben Sie mehrmals an der Stelle haben Sie gesagt, dass Religion vielleicht dasjenige ist, für das die säkulare Vernunft noch keinen adäquaten Ausdruck gefunden hat. Berührt nochmal die vorhergehende Diskussion. Mich würde einfach ganz präzise nochmal interessieren, ist es ein passagierer Zustand, der irgendwann vorbeigehen wird, oder ist es ein prinzipielles Fehlen, was prinzipiell unüberwindbar ist?
Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Also in den 80er Jahren, als Habermas dann zum ersten Mal sich intensiver mit Religion beschäftigt hat und ihrer Funktion in der modernen Gesellschaft, in diesem Band Nachmetaphysisches Denken 1, wie er jetzt heißt, gibt es da so berühmte auch Formulierungen von, die säkulare Vernunft muss skeptisch enthaltsam sein, eben kann nur das Religiöse umkreisen. Vor allen Dingen, solange sie, und dann Klammer auf, noch Fragezeichen, Klammer zu, mit der Religion koexistiert. Das heißt, selbst im Schriftbild hat sich Habermas da nicht zu einer Eindeutigkeit durchgerungen. Und jetzt auch bei dem neuen Buch könnte man sagen, das ist zwar in der Formulierung eindeutiger, also solange das religiöse Denken eine Herausforderung ist, aber das hat ja eben auch die Frage von Herrn Fröhlich schon gezeigt, es lassen sich ja zumindest Konstellationen denken, in denen die Religion keine lebendige Herausforderung mehr ist. Ja. Man sieht irgendwie, dass das Habermas, wie soll ich sagen, aber vor dieser Situation, also die Situation ist begrifflich nicht ausgeschlossen. Es ist nicht logisch unmöglich, dass Religion aufhört zu existieren. Das ist aber eine Situation, die ihm sozusagen politisch Sorgen bereitet. Denn dann hätten wir letztlich keinen Bündnispartner mehr gegen eine einseitige kapitalistische Globalisierung, gegen eine Zientifizierung unserer Kultur. Also man muss sich aus der Perspektive des säkularen Philosophen und säkularen Bürgers wünschen, dass die Religion vital bleibt, aber da muss sie sozusagen für sich selber sorgen. Und es gibt keine begrifflichen Garantien dafür, dass sie es tut.
Ja, der Herr im Schwarz.
Ich habe vielleicht eine etwas naive Frage. Ich habe mich gefragt, woher das überhaupt grundsätzlich kam, dass Habermas sich als ein Denker, der sich selbst als religiös unmusikalisch bezeichnet, dass der sich plötzlich dieser Frage der Verhältnisbestimmung Glaube, Wissen zuwendet. Und also das kommt ja nicht irgendwie von ungefähr. Und ich habe da so eine leichte Skepsis, vielleicht ist es auch einfach ein Irrtum. Das wird ja nicht nur daran gelegen haben, dass es ein Gespräch zwischen Ratzinger und Habermas gegeben hat, sondern, also ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mich gefragt, ist es vielleicht der Einfluss des Pragmatismus gewesen oder ist es die Beschäftigung mit den französischen Denkern gewesen? Sie haben auch von Genealogie gesprochen in Ihrem Vortrag. Also das würde mich interessieren, was Sie dazu sagen würden. Woher kommt das eigentlich, dass sich ein Philosoph, der sich vorher meines Wissens nicht groß damit beschäftigt hat, plötzlich, dass das so eine zentrale Frage wird?
Ja, vielen Dank. Also was ich versucht habe zu zeigen in meinem Vortrag ist, dass die explizite Auseinandersetzung mit dem Thema Glauben und Wissen so etwa 20 Jahre alt ist, wenn man so will, schaut man eben auf die Friedenspreisrede. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Religion aus philosophischer Sicht ist viel älter bei Habermas. Und es ist nicht die Auseinandersetzung mit den französischen Philosophen, die ist ja sehr spät erfolgt und er hat auch sehr spät ja überhaupt erst Autoren wie Derrida und Foucault ernst genommen. Die wurden ja Mitte der 80er Jahre noch in Bauschenbogen verurteilt. Also das kann es nicht sein. Auch die Pragmatismus-Rezeption, gerade in Frankfurt, also Karl Otto Apel, einige kennen vielleicht den Namen, für ihn ein ganz wichtiger Freund, die haben sich als Peirce, als Wissenschaftstheoretiker bezogen. Aber die reiche Religionsphilosophie des Pragmatismus, zum Beispiel William James, der ein großes Buch über die Vielfalt religiöser Erfahrung geschrieben hat, oder auch John Dewey, der dritte amerikanische Pragmatist, der viel über das Verhältnis von Demokratie und Religion gesprochen hat. Also kurzum, das ist auch ausgeblendet worden. Also Pragmatismus kann es nicht sein. Was eine Quelle oder ein Motiv war, oder ich sehe zwei Motive für Habermas, sich schon sehr früh mit Religion auseinandergesetzt zu haben. Das war einmal die Beschäftigung mit dem deutschen Idealismus. Das ist also eher als Pragmatismus oder französische Dekonstruktion. Man darf ja nicht vergessen, er hat seine Dissertation geschrieben über Schelling. Und diese Dissertation heißt »Das Absolute und die Geschichte«. Wenn Sie wollen, nichts anderes ist dieses Buch auch. Ja. Es gibt das Absolute, die Vernunft und ihre Geschichte. Und über diese spekulativen Figuren, Schelling hat sehr viel auch auf der einen Seite aus der jüdischen Mystik entlehnt, aber auch aus den so sagen wir, theosophischen Spekulationen von Jakob Böhme, pietistische Geschichtsphilosophien, Bengel und Oettinger waren solche pietistischen Theologen. Also es war sozusagen das religiöse Erbe des deutschen Idealismus, das war eine wichtige Quelle. Und das zweite ist natürlich die Auseinandersetzung mit dem Judentum und dem jüdischen Erbe der deutschen Philosophie. Habermas hat seine erste wissenschaftliche Position in Deutschland gehabt als Assistent von Adorno. In einer Zeit, in der Adorno und Horkheimer eigentlich noch kritisiert worden sind und verdächtigt worden sind als die Rückkehrer, denen nicht zu trauen ist. Was wollen die jetzt hier? Also dieser Verdacht, das kann man sich heute gar nicht mehr ausmalen, ist in den 50er und 60er noch manifest geworden. Und dass das jüdische Erbe selbstverständlich zu Deutschland gehört, ist etwas, was Adorno, den Habermas sehr verehrt, umgetrieben hat. Ja. Also auch neulich diese Geschichte hat er so beiläufig erzählt. Naja, dann kommt man zu den Adornos nach Hause und dann wundert man sich, dass die einen Christbaum geschmückt haben. Ja. Also nein, diese lebensweltliche Herausforderung, was heißt es im Nachkriegsdeutschland Jude zu sein? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Quelle. Und einer der ersten, noch vor der Auseinandersetzung mit Johann Baptist Metz und so weiter, der ersten sozusagen Religionswissenschaftler, wenn Sie so wollen, mit dem Habermas sich auseinandergesetzt hat und von dem er sich anerkannt, gesehen und gewürdigt gefühlt hat, war Gershom Scholem, der große jüdische Religions. Also nochmal, es ist die Frage nach dem Ort des Judentums in der deutschen Geschichte und das theologische Erbe im deutschen Idealismus. Das sind die zwei frühen Quellen der Auseinandersetzung mit Religion. Und das andere kommt dann eigentlich erst viel später.
Ich bitte die Dame ganz hinten.
Ich hätte noch eine kleine Frage zu dem sakralen Komplex, Du hattest gesagt, es geht vor allen Dingen um Ritual und Mythos, also praktisch die gezähmten Seiten der Religion. Was ist mit der abgründigen, archaischen, ungezähmten Seite?
Ja, da ist gar nichts. Und nein, das ist wirklich auch ein Problem, denn eine Geschichte der Religion und eine Geschichte der Theologie zu erzählen über 1700 Seiten, in der die düsteren Zeiten nicht vorkommen. Ich meine, muss das jetzt nämlich ein abgeschmeierter Ketzerprozess, Hexenverbrennung, bla, also dieses ganze Geleiere muss man ja nicht machen. Aber dass das Negative überhaupt nicht vorkommt, weder in der Geschichte der Religionen, noch, wie du es das nennst, die abgründigen Seiten in der Religion selbst, ja, also die gefährlichen, die explosiven, der Wille zum Opfer, der Wille zur Transgression. Diese Sachen werden von ihm ausgeblendet. Und da gibt es auch eine Passage, dass er das reflektiert sieht. Das heißt, er weiß, dass er sozusagen die negativen Seiten von Religion, überhaupt die negativen Seiten der Geschichte, das Vernichtende hier nicht im Blick hat. Also auch eine Antwort auf die Gespräche mit Johann Baptist Metz und anderen sagen, in der Religion geht es doch vor allen Dingen um Compassion, um das Mitfühlen für die Opfer und das ein Einfühlen, ein Blick für das Leiden. Also das wird bewusst ausgeblendet. Es wird eigentlich, wenn man so will, der sakrale Komplex, Mythos, Ritual, Religion in ihren positiven, konstitutiven Leistungen gewürdigt. Also das, was sie sozusagen geleistet haben, um die Kultur zustande zu bringen, in der wir uns jetzt befinden. Und ich vermute mal, erste Anzeichen gibt es schon, dieses Ausblenden des Negativen die Rezeption dieses Buches in, sagen wir mal, säkularen philosophischen Fachkreisen erschweren wird. Ja. Also der Vorwurf, dass Habermas zu soft, zu freundlich mit der Religion umgeht, den Vorwurf wird man sicher hören, oder ich befürchte sogar, das wird Leute motivieren. Man will es aus Respekt nicht aussprechen, aber das wird säkulare Philosophen motivieren, sich nicht mit dem Buch wirklich einzulassen. Man sieht es ja auch sozusagen, also diejenigen, das ist ja hier eine der sehr frühen Veranstaltungen zu diesem Buch. Es sind im Moment Menschen, Laien wie Profis, wenn man so will, die ein Interesse an der Religion haben und an ihrem positiven Beitrag zu einer säkularen Welt, die sich für dieses Buch interessieren. Und diejenigen, die bei der Religion eher sozusagen das Mulmige, das Bedrohliche sehen und sagen, das muss von der säkularen Vernunft auch eingehegt und gezähmt werden, die werden dem Buch, glaube ich, eher mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen. Also das ist ein Wunderpunkt. Also es passiert ihm nicht, er verhält sich dann in der Stelle reflexiv dazu, aber es ist wirklich ein Abschatten des Gefährlichen, des Dämonischen, des Destruktiven, das Religion natürlich auch immer hat.
Der Herr im roten Schal hat dann noch eine Frage.
Ich erlebe das ein bisschen anders, und zwar, ich sehe zwar auch die Sprengkraft der Religion beziehungsweise eines starken Gottesbegriffes, das erleben wir ja gerade im Islamismus, wo man im Namen Gottes sich da die Luft sprengt. Also ich komme da von der kritischen Seite und ich bin bekennender Atheist. Ich habe das Buch mit großer Begeisterung gelesen und ich kann nur allen empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und zwar, es ist wunderbar leicht zu lesen. Sie können anfangen mit dem Postskriptum, das ist wunderbar geschrieben hinten, aber dann würden Sie sich einen wunderbaren Bildungsprozess nicht erleben. Darum sollte man schon alles lesen, aber man kann zwischen den Kapiteln hin und her springen, und ich halte es für sein größtes und bestes Buch und ich bin ganz begeistert. Und ich muss sagen, also, weil Sie gesagt haben, die kritischen Leute werden das eher jetzt wegen der Religion lesen. Und ich muss sagen, er hat in einer Fußnote ganz klar gesagt, er geht nicht ein auf Teschner etc., auf die ganze Missbrauchsgeschichte des Christentums, macht er bewusst nicht, aber er blendet es, finde ich, nicht aus. Er erwähnt das und er macht das im ganzen Buch, und das ist auch seine große Größe, finde ich, dass er immer sagt, was er nicht macht, was er nicht weiß, was er nicht kann, und er macht das großartig. Also ich bin ganz begeistert, ich möchte nur aufrufen, bitte unbedingt lesen.
Ja, vielen Dank, also dem schließe ich mich natürlich an, und gerade wenn Sie sagen, in die einzelnen Details hineingehen, das ist wirklich wunderbar, also welchen Begriff er zum Beispiel von Thomas oder von Luther oder von David Hume entwickelt, das ist sicher ganz, ganz wunderbar. Aber, und das ist, finde ich, auch gut und richtig, er weist alles aus, was er tut und was er nicht tut. Und ich fände das jetzt auch störend und nicht auf der Ebene des Diskurses, wenn man jetzt eben mit den, sagen wir mal, kirchenhistorischen Verfehlungen sich dauernd fassen würde. Aber, das war ja auch die vorangegangene Frage von Annette Pitschmann, gehört es nicht gerade auch zu einem Begriff der Religion, dass man sozusagen eine, ja, ihre Ambivalenz zur Kenntnis nimmt? Und nicht nur in diesem sozusagen äußerlichen moralischen Herumkritikastern, sondern dass man sagt, also auch dort, wo Religion produktiv ist, also wo sich religiöse Virtuosen anschauen, Mystikerinnen, Propheten und so weiter, ist eine Kraft am Werke, die das Alltägliche, das Normale, das Vernünftige, das Bürgerliche, jenseits bürgerlicher Religion, wenn man ein Buch von Johann Baptist Metz, sprengt. Und für diese negative, ambivalente Seite, die vielleicht zur Religion gehört und sie zu dem macht, was sie ist, dafür gibt es keinen Begriff. Das war meine Einlassung. Und auch anders als jetzt bei den alte Frankfurter Schule, Dialektik der Aufklärung. Es ist letztlich durchaus noch ein Fortschrittsoptimismus, wenn Sie so wollen, drin. Also die düstere Seite, das Risiko, das ja, sich Verfinstern der Moderne, das ist nicht so sein Thema. Aber auch da haben Sie recht, das hat er ja immer klar gesagt. Es geht ihm um einen skeptischen, aber nicht defätistischen Begriff von Vernunft. Ja. Wir glauben nicht alles, aber wir glauben auch nicht, dass alles den Bach runtergeht.
Gibt es noch abschließende Nachfragen? Ja, bitte.
Also ich wage mich zu melden.
Können Sie das Mikrofon benutzen?
Ich wage mich zu melden, denn ich habe aufgeschrieben den Satz, das Göttliche, also das sagt Habermas, das Göttliche liegt in einer Sphäre jenseits der Welt. Und das ist für mich natürlich ein interessanter Punkt. Vielleicht können Sie zu dem Satz noch etwas sagen. Das Göttliche liegt in einer Sphäre jenseits der Welt.
Das ist ja eine Beschreibung. Also Habermas sagt ja nicht, das ist ja keine Definition von Habermas, sagt, das Göttliche ist, Doppelpunkt, etwas, was jenseits der Welt liegt. Sondern er beschreibt den Prozess der Religion und ihrer Selbstinterpretation. Also das, was wir vorhin eigentlich hatten, wenn ich als säkularer Mensch nicht direkt über Religion sprechen kann, bin ich auf Theologie, auf das Studium heiliger Texte angewiesen. Ich muss gucken, wie die Selbstaussagen von Religion lauten. Und dann ist eben die große These im Zusammenhang mit dieser Achsenzeit, dass es irgendwann so etwas gegeben hat wie einen Transzendenzschub. Also, dass das Religiöse nicht mehr im Sinne lokaler Mythen, Stammesmythen besteht oder im Sinne lokaler Praktiken, sondern dass sich das Religiöse plötzlich universalisiert. Nicht nur unser Gott oder nicht nur viele Götter, oder Gottheiten, die dann sozusagen für verschiedene Bereiche des Lebens zuständig sind, sondern dass das Göttliche als etwas Universales jenseits den konkreten Erscheinungen der Welt ist. Das Göttliche hockt nicht mehr an irgendeinem Baum oder in irgendeiner Quelle. Das Göttliche ist jenseits der Welt. Also nach Habermas beschreibt das eine bestimmte Stufe in der Religionsgeschichte. Also er sagt nicht, das Göttliche ist jenseits der Welt, sondern es gibt Erfahrungen des Heiligen, die uns erschüttern und so weiter. Das wäre vielleicht das Göttliche. Aber es gibt eine bestimmte Stufe in der Religionsgeschichte, in der das Heilige eben nicht mehr mit der Begegnung mit lokalen Gottheiten verbunden wird oder bestimmten Praktiken, sondern das Heilige etwas ist, was das Heilige für alle ist, was eine universale Bedeutung hat. Und da ist er dann auch eher Sozialtheoretiker und weniger Religionstheoretiker, und das sagt auch dieses Achsenzeitmodell, dass wir das Göttliche als etwas Jenseitiges denken, hat auch ganz praktische gesellschaftliche, politische Voraussetzungen. Die ganzen Großreiche im Zweistromland hätten so nicht funktioniert. Wenn dann sozusagen am unteren Nil gleichzeitig etwas reguliert werden muss, was am oberen Nil veranlasst wird, dann kann derjenige, der das veranlasst, der Pharao, nicht physisch präsent sein. Er schreibt dann seinen Befehl auf Täfelchen, die Boten reichen es weiter und irgendwo befolgt dann einer das und macht die Schleuse auf. Ganz simpel. Das heißt, der Anspruch der Macht wird entcharismatisiert. Ich befolge einem Befehl, nur weil da irgendwie Brief und Siegel auf so einem Tontäfelchen ist. Das heißt, Macht wird abstrakt. Macht wird befolgt, Macht hat Macht über mich. Ich befolge eine Autorität, auch wenn sie nicht hier und jetzt physisch präsent ist. Ich glaube den Repräsentationen der Macht. Und das geht zusammen mit einer sozusagen Transzendierung des Heiligen. Die Autorität sitzt nicht mehr hier in diesem Baum, spricht mich jetzt nicht mehr wie ein Führer an, der mich überwältigt aufgrund seines Charismas, sondern die Macht ist etwas Abstraktes. Was ich als Autorität, als das Geltende akzeptiere, wird transzendent. Also es hat eigentlich Gesellschaft, das ist die ganze Idee dieser Achsenzeit, es soll ja eine Sozialhistorie sein. Bestimmte politische Formationen und kulturelle Formationen konnten nur entstehen, weil sie begleitet worden sind mit einer Veränderung der Auffassung darüber, was das Religiöse ist.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es nun an der Zeit ist, zum gemütlicheren Teil des Abends überzugehen und bei einem guten Glas Wein nicht nur Revue passieren zu lassen, was wir gerade gehört haben, sondern Sie werden auch noch Gelegenheit dazu finden, unseren Referenten anzusprechen und vielleicht noch die ein oder andere Nachfrage zu stellen. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich bei Herrn Professor Thomas Schmidt für seine Zeit, seine Gedanken und hätte zum Abschluss noch eine Frage, die Sie mir bitte mit Ja oder Nein beantworten. Der Philosoph Michael Theunissen, der Habermas übrigens gut bekannt war, sagte einmal: Die Menschen würden aufhören zu philosophieren, gäbe es je eine Welt ohne Leid. Herr Schmidt, ist Philosophie Leidbewältigung?
Unbedingt, sonst wäre es ja witzlos.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.